Radio Vorarlberg Ansichten.
Radio Vorarlberg Ansichten.
Zu Gast war Johannes Schmiedle.
Willkommen am Staatsfeiertag, am Tag der Arbeit, dem 1. Mai. Ein Einsatz in einer Krisenregion dieser Welt ist auch Arbeit, Schwerarbeit kann es sein und obendrein enorm gefährlich, wenn mit Attentaten oder gewaltsamen Angriffen gerechnet werden muss. Diese Gefahr hat Andrea Schwarz nicht gesucht, aber auch nicht gescheut. Für 8 Einsätze zwischen 2011 und 2016 hat die Hebamme das Leben in der Komfortzone Europa mit jenem in Afghanistan, dem Südsudan, dem Libanon und in Kenia eingetauscht. Stimme aus dem Einsatz nennt die Organisation Ärzte ohne Grenzen die Veranstaltungsreihe, in der ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über ihre Erfahrungen, ihre Motivation und ihren Alltag in Kriegs- und Krisenregionen berichten. Für die Hebamme Andrea Schwarz, die zuvor mehrere Jahre am Krankenhaus Dornbirn gearbeitet hatte, ist die Geburtshilfe ein Berufs- und ein Lebensthema. Um dieses Thema ranken sich Frauenschicksale, Geschlechterrollen, Familienplanung, Verhütung und Abtreibung. Geburtshilfe in Krisenregionen bedeutet, Menschen leben im Krieg, sie sind auf der Flucht oder ihre Existenz ist durch Hunger und Leid von Armut bedroht. Wir sind Zaungast einer Veranstaltung im Kulturhaus Dornbirn, die Marion Jarosnitsch von Ärzte ohne Grenzen moderierte und mit der Frage einleitete, warum sich die Altacherin Andrea Schwarz für einen Einsatz in Afghanistan meldet. Damals im Oktober 2011.
In erster Linie wollte ich, glaube ich, einfach so richtig als Hebamme arbeiten. Ich habe ja Krankenhauserfahrung da in Vorarlberg gemacht, 5 Jahre lang. Und da habe ich gedacht, irgendwie, jetzt habe ich es schon ein bisschen gesehen und einiges kennengelernt, weiß ein bisschen, wie es funktioniert. Aber ich glaube, da gibt es noch ein bisschen mehr für mich als Hebamme. Mehr Aufgaben zu übernehmen, mehr Verantwortung, mehr Hebammentätigkeit wirklich ausüben dürfen und habe mich deswegen vom Krankenhaus eigentlich verabschiedet und bin dann drauf gekommen, dass eigentlich Ärzte ohne Grenzen mir das wahrscheinlich bieten kann, mit dem Aspekt, dass ich das auch noch in einem Land ausüben kann, wo Frauen die Not haben oder nicht, wo es nicht die Selbstverständlichkeit ist, dass sie eine Geburt überleben oder ihr Kind das überlebt, sicher. Das einfach sicher abläuft. Und die Vorstellung hat mir eigentlich sehr gut gefallen, dass ich das vereinen kann mit Ärzte ohne Grenzen. Also gesucht habe ich einen Lernfaktor für mich selber. Ich wollte, dass ich noch was geben kann. Trifft sich dann auch noch gut. Und so habe ich mich entschlossen, für Ärzte ohne Grenzen auf den Weg zu gehen. Also es ist sowieso eine Standardpflicht, dass wir als Experts uns so verschleiern müssen.
Mhm. Experts für unsere Gäste heute, es ist, also unsere Einsatzmitarbeiter, expatrieren, in ein fremdes Land gehen. Genau, also ihr als Einsatzmitarbeiterin in Afghanistan habt...
Und es mit Kopftuch, langen Ärmel, gleitet bis übers Knie. Und Hose drunter natürlich. Mhm. Das war ein Muss.
Ja, begonnen haben wir mit deiner Vorstellung, was du gedacht hast. Mhm. Ja, und ich weiß ja, dass deine Vorstellungen dann nicht ganz so zugetroffen haben. Du warst halt gewohnt, als Hebamme zu arbeiten, was man halt in Österreich so als Hebamme macht. Ja, und dann kam das Erwachen in Afghanistan, was man bei Ärzte ohne Grenzen als Hebamme macht. Ne? Mhm. Wie hat sich die Realität für dich dargestellt?
Ja.
Also du hast einfach sehr viel mehr entscheiden müssen, sehr viel Verantwortung plötzlich gehabt. Mhm. Hier in Österreich teilst du dir die Verantwortung mit sehr vielen anderen Kollegen, wenn ich dich richtig verstanden habe, und darfst manche Sachen gar nicht. Mhm. Ne? Und dort auf einmal warst du die Expertin für alles. Ne?
Mhm. Musste ich machen, ja. Ja. Genau. Dort primär habe ich natürlich die ganze Geburtshilfe geleitet. Das war ein Anteil.
Hast du hier schon die Geburtshilfe geleitet gehabt in Österreich?
Nein.
Gut, das heißt, du warst sofort in einer Führungsfunktion eigentlich.
Ja, ja? Genau.
Wie alt warst du damals?
29.
29, mhm. Okay.
Mhm. Ja. Eh schon.
Naja, trotzdem, also du hast das erste Mal gemacht. Wie groß war dein Team?
Wir haben 20 Hebammen gehabt, 2 Gynäkologinnen.
Mhm. Also so 20 bis 30 Leute hast du plötzlich dann geführt. Gell? Mhm.
Ja. Und 600 Geburten im Monat.
Ja. Ja. Afghanistan ist eines der geburtenreichsten Länder weltweit. Mhm. Ja. Du hast mir auch gesagt, auf den Frauen lastet ein enormer Druck. Wie ist das dort? Was ist dort Geburt? Warum haben die so einen Druck, dass die so viele Kinder... Ich meine, es gibt auch sehr viele Mehrlingsgeburten in Afghanistan und so. Warum ist das so, dieser Druck auf die Frauen?
Erstens ist es sehr wichtig für die Frauen, dass viele männliche Nachkommen gebären, immer noch. Umso mehr Kinder, umso mehr Buben in der Familie, umso höher der Status oder das Ansehen der Familie.
Okay, das heißt, die Frau trägt dadurch zum Status der Familie bei. Hat die Frau dann auch diesen Status? Also wenn sie da so gebärt, ist das dann auch so, dass die Frauen in Afghanistan sich damit selbst ihren Status verbessern?
Eine habe ich getroffen.
Okay.
Aus dem Grund, weil sie 8 Buben zur Welt gebracht hat.
Okay.
Und die war wirklich respektiert und anerkannt. Also die war auch politisch dann noch tätig.
Okay.
Aber schon die einzige.
Ja, ja. Also ich kann mich erinnern, wie du das erste Mal auf Einsatz in Afghanistan warst, hast du sehr gelitten, weiß ich noch, unter welchen Verhältnissen die Frauen da teilweise leben mussten. Du hast mir so eine Geschichte erzählt, wo es einem wirklich die Haare aufstellt, von der Frau, die da in dieser Hundehütte gehalten wurde. Ja? Magst du die Geschichte erzählen?
Ja, das ist natürlich, die Frau wurde verheiratet zu einem Mann, weil es war so Blutrache, Wiedergutmachung, Zwangsheirat. Und weil es so Zwangsheirat war, hat die Frau eigentlich gar kein, oder dieses junge Mädchen, ich war blutjung, gar keine gute Möglichkeiten gehabt, eigentlich in der Familie respektiert zu werden. Und die haben sie einfach draußen, so quasi so eine Hundehutte kalter halt leben, wohnen lassen.
Wie bist du als Geburtshelferin, als Hebamme da dann überhaupt ins Spiel gekommen?
Weil die ihr Kind erwartet hat und die hat geblutet, 24 Stunden. Und keiner hat es eigentlich beachtet und es hat einfach zu lange gedauert, bis man sie ins Krankenhaus gebracht hat. Denn schlussendlich, das Kind hat sie verloren und sie war auf Intensivstation ein paar Tage. Also wir hätten sie auch fast verloren.
Also das sind fürchterliche Geschichten, die man da erlebt. Das ist ein Albtraum, die Geschichte eigentlich.
Ja.
Ja.
Radio Vorarlberg. Ansichten.
Mit Johannes Schmiedle.
Warum sie Hebamme geworden ist, wird Andrea Schwarz gefragt. Dieser Berufswunsch setzte sich bei mir schon in der Jugend fest. Es gab nichts anderes für mich, sagte sie. Im Jahr 2010 geht Andrea Schwarz nach Wien, um in der Obdachlosenhilfe tätig zu werden. Dort entscheidet sie sich für einen Einsatz als Hebamme in Afghanistan. Später sollten weitere 7 folgen, in Kenia, im Libanon und im Südsudan. Im Gespräch mit Marion Jarosnitsch von Ärzte ohne Grenzen erzählt Andrea Schwarz von ihren Erfahrungen und Erlebnissen, die sie als Geburtshelferin machte.
Das Schöne ist, dass du mir auch erzählt hast, dass du in deinem Leben noch nie so erfüllt warst. Und du hast mir zum Beispiel erzählt, dass ganz wichtig für dich immer das Team war. Wir reisen weiter und wir reisen in den Südsudan. Und da sieht man dich strahlend, umringt von ganz, ganz vielen Menschen. Wer sind diese Menschen?
Das ist mein Team, ja, die Hebammen. Oder eigentlich sind sie ja traditionelle Geburtshelferinnen. Die haben mir als Hebamme eingestellt, weil wir immer Locals, also Einheimische, die mir ausbilden als Hebammen. Und in Südsudan ist echt ein wildes Land, weil da hat vielleicht 3 und da lesen und schreiben können von der ganzen Gruppe. Und da haben wir die Wahnsinnsherausforderung gehabt mit erstmal diese wunderbaren Frauen da ausbilden, wenn da männliche Hebammen da dabei gehört. Hat so gut funktioniert. und haben mit denen gearbeitet. Und das sind selber Flüchtlinge, also die kommen aus der Community, das sind als Flüchtlinge aus dem Sudan, sind in Südsudan geflüchtet. Und es war ein sagenhaftes Team, sagenhaftes Volk. Ich glaube, ich habe noch nie so liebenswerte Menschen getroffen. die durch die Hölle gegangen sind und vor mir gestanden sind und so viel Liebe ausgestrahlt haben. Ja. Die war, ja, es war eine tolle Zeit mit denen. Die und die Raffa zum Beispiel, die ist sicher 75 gewesen. Hat nichts mehr gesehen.
Aber gespürt hat es, oder? Für die Geburtshilfe manchmal.
Aber
wichtiger.
So engagiert gewesen im Kreissaal. Und die haben alle so hart buckelt und gearbeitet und die waren interessiert und die wollten. Und gleichzeitig erzählen sie mir die Geschichten von, wie man sie bombardiert hat und wie sie geflüchtet sind und wie sie ihre Kinder verloren haben und Teil von der Familie noch zurück ist. Und, aber
starke Frauen.
Wahnsinn.
Ja, starke Menschen.
Wahnsinn.
Ja. Das darf man bei unseren Einsätzen nie vergessen, dass das Menschen sind, auch wenn da jetzt vielleicht nur 3 lesen und schreiben können, die halt Unglaubliches leisten in dem Kontext, in dem sie leben. Ja? Und was viele Menschen auch nicht wissen, dass wir ja über 40.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen weltweit haben und davon sind 90% einheimische Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Und wir bringen ihnen viel bei, aber wir lernen von ihnen auch wahnsinnig viel. Ja. Und wenn ich dich anschaue, wenn du über das redest, ja, du strahlst, die Augen fangen zum Glänzen an, also das ist, ja, du beamst dich in den Südsudan. Mhm. Das ist schön. Mhm.
Wer als Krisenhelfer in ein Entwicklungsland geht, muss davon ausgehen, dass sich die Lebensbedingungen grundlegend von jenen bei uns unterscheiden. Andrea Schwarz war unter anderem 3-mal im Südsudan. Die Wohnsituation dort umschreibt Andrea Schwarz mit:
Ganz einfach. Im Südsudan habe ich, da war ich ja 3-mal, da habe ich ganz unterschiedlich gewohnt. Das erste Mal habe ich im Zelt mit 10 anderen geschlafen.
Okay. Wie lang? Zelt mit 10 anderen?
Ja.
3 Monate oder 2 Tage? Oder?
Nein, das war schon mindestens ein Monat.
Na, servus.
Okay. 6 Wochen. Und dann sind langsam die Tukuls, nennt man die traditionellen Behausungen mit Strohdach und Lehmhütten, haben wir dann in so Häusern gewohnt, zu zweit. Und ganz luxuriös, wir haben es dann alleine gehabt, das ist doch cool.
Ja.
Ja. Aber es ist halt einfach, wie Camping.
Ja.
Dusche unterm Sternenhimmel.
Ja. Ich weiß nicht, wie viele von Ihnen schon so 6 bis 9 Monate campen waren, aber ja.
Ja.
Ja. Dann geht unsere Reise weiter. Wir reisen nach Kenia.
Das ist ein Slum, Kibera, einer der größten Slums in Westafrika. Der ist in Nairobi. Da haben wir eine Klinik gehabt, 3 Kliniken insgesamt. Und das war die Kibera South Health Center, ist gerade neu eröffnet, wo ich angekommen bin. Und natürlich total fancy, alles neu und toll und groß. Und für Kibera eigentlich, aber das war dann so am Rand gebaut. Das heißt, weil das alles gratis ist, die ganze medizinische Hilfe, haben wir beobachtet, dass Leute von außen auch uns besucht haben. Da haben wir Geburtshilfe gehabt, großes HIV-Projekt, weil vor allem in dem Slum ist halt die HIV-Rate sehr hoch. Und meine Aufgabe war natürlich für die Schwangeren, die Mutter-zu-Kind-Übertragung, Eliminierung.
Ja, ist jetzt quasi. Also ich weiß nicht, ob das alle wissen. Kannst du, wir wissen es, dass man das verhindern kann, dass wenn eine Mutter HIV positiv ist, aber ich glaube, was macht man da, damit das Kind gesund, eine Chance hat, gesund auf die Welt zu kommen?
Es wird jede Frau getestet. Also jede schwangere Frau, die zu uns kommt, wird als erstes auf HIV getestet. Sobald die positiv ist, wird die auf Medikamente gesetzt. Das muss natürlich so früh wie möglich passieren. Und mit diesen Medikamenten kann sie sogar stillen danach. Und das Kind hat eine hohe Chance, dass es negativ bleibt.
Ja. Also das machen wir nicht in allen Kliniken, sondern das machen wir dann in Kliniken von Ärzten ohne Grenzen, wenn es eine hohe HIV-Rate, eine hohe AIDS-Rate im Land gibt. Das ein ganz wichtiger Punkt ist, dass man die Übertragung von HIV von Mutter zu Kind versucht, so gut wie möglich zu unterbinden.
Genau.
In Österreich ist das Standard, also auch hier, wenn eine Mutter HIV positiv ist, dann ist Standard, dass man das macht. Dass da das Kind sich nicht ansteckt.
Ist halt nicht, ja. Genau, das HIV und dann das andere große Thema in dem Kibera war ja die sexuelle Gewalt. Klinik.
Ja. Da hast du gesagt, dass ihr da, glaube ich, auch Aufklärung gemacht habt in dem Thema, was in anderen Kontexten, in denen du gearbeitet hast, ganz unmöglich wäre. Also man könnte nicht eine Klinik für vergewaltigte Frauen in Afghanistan aufmachen, das würde nicht, das wäre in der Kultur nicht möglich. Das heißt, Ärzte ohne Grenzen,
wir müssen uns anpassen.
Immer anpassen, genau.
An die Kultur.
Ja.
Aber wir versuchen natürlich so offen wie möglich auch diese wichtigen Themen in jedem Land irgendwie unterzubringen. Aber in Afghanistan könnte man natürlich nie einen HIV-Test machen oder nie über sexuelle Gewalt reden. Da versucht man es anders.
Habt ihr in den Projekten, wo du warst, auch Dinge gemacht wie Hilfe bei der Familienplanung und derartige Sachen? Also was weiß ich, Aufklärung, Verhütungsmittel und solche Sachen?
Das ist natürlich immer das Paket, was wir anbieten, beinhaltet immer diese Familienplanung und auch, dass wir Verhütungsmittel danach ausgeben und reden halt, wie lange sie warten müssen, bis sie das nächste Kind kriegen, dass es sicher ist und alles. Und, aber da muss man auch wieder aufpassen. In Afghanistan über Verhütungsmittel reden, ist auch nicht überall akzeptabel. Und aber in Kenia schon. Kenia ist sehr offen für das und da muss man, weil es ein großes Problem halt hat mit HIV und Geschlechtskrankheiten. Und da waren wir sehr aktiv. Ja.
Radio Vorarlberg, Ansichten.
Radio Vorarlberg, Ansichten.
Vom Slum in Kenia machen wir einen geografischen Sprung in Richtung Norden, in den Libanon. Im Jahr 2015, wir erinnern uns, war die Hochphase der Fluchtbewegung aus Syrien wegen des Bürgerkriegs. Syrische Flüchtlinge landeten nicht nur in Europa, sondern zu Hunderttausenden in den angrenzenden Ländern Jordanien und im Libanon. Die Hebamme Andrea Schwarz war zweimal für einen Einsatz in Shatila, im südlichen Stadtgebiet von Beirut.
In diesem Shatila, in diesem Slum, haben wir eine Klinik eröffnet für syrische Flüchtlinge.
Okay.
Also sind nur Syrer gekommen, weil die haben im Slum gewohnt und auch außerhalb. Die Syrer haben, die haben eine gute Krankenhauskultur. Also die wissen, sie müssen, wenn sie schwanger sind, ins Krankenhaus gehen. Da haben wir dieses Problem nicht gehabt, dass Patienten nicht gekommen sind, sondern sind wir eher überlaufen worden. Also wir haben das aufgemacht und das Schadilla, das, wie man gesehen hat, das so... Das ist auf einem Quadratkilometer, aber da wohnen halt Millionen von Leuten. Und da habe ich natürlich einen Platzmangel da. Das heißt, wir und die Räumlichkeiten, die wir gekriegt haben, waren noch 4 Wochen schon zu klein. Haben wir jeden Tag 120 Patienten durchgelöst. Drei Hebammen haben die angeschaut, ja. Und und Geburten haben wir dann im unteren Stock gemacht. Und schlimme. Für die syrischen Flüchtlinge ist natürlich, dass sie keine Chance haben im libanesischen Gesundheitssystem. Es ist sehr privatisiert und sie müssen überall zahlen und die haben sie auch nicht akzeptiert in die Krankenhäuser. Also da haben sie wirklich vor der Tür haben sie gesagt, nein, ich darf nicht rein, auch wenn da irgendein Notfall war.
Dann erzähl uns doch einmal die Geschichte von der Patientin, wo sie da das Bett rausgeschoben haben aus dem Kreissaal und was du gemacht hast.
Ja, also mit komplizierten Geburten sind wir dann eben in die Häuser gegangen, mit denen wir haben wir aber schon ein Abkommen gehabt, dass sie unsere Patienten übernehmen müssen, weil wir haben dafür zahlt. Und jetzt sind wir da reingefahren mit der Patientin und die hat Frühgeburtswilligen Beckenendlage schon am Pressen quasi. Und die haben sie gesehen, haben sie nicht mehr untersucht, haben die Decke wieder zugemacht und haben sie rausgeschoben im Gang. Und wir haben auch nicht mehr zum Helfen gewusst. Ich habe gewusst, die muss da bleiben, ich kann mit der nirgends woanders hinfahren, weil sonst passiert es auf der Straße und in unserer Ambulanz und alles ist hin. Und dann habe ich mich halt vor das Bett gestellt und habe das wieder zurückgeschoben.
In Kreißsaal wieder?
In Kreißsaal und habe so lange wild rumgefuchtelt, bis die Ärzte gekommen sind. Besorgen fürs Kind war halt wichtig.
Ja, okay. Mhm.
Nach diesen gedanklichen Hinführungen zu den einzelnen Einsatzorten von Andrea Schwarz war das Publikum eingeladen, Fragen zu stellen, etwa jene, wie die Kommunikation bzw. die Übersetzung in den einzelnen Ländern funktionierte.
Also wir arbeiten mit Übersetzern. Wir haben als Arbeitssprache, in den Ländern, wo ich war, war Arbeitssprache Englisch. Aber natürlich in Afghanistan war halt Pashtun oder Dari die Sprache oder Südsudan irgendein Arabisch oder... Und da haben wir immer Übersetzer gebraucht, die ja zwischen uns und dem Patienten halt fungiert haben. Was natürlich schon schwierig war oft, weil speziell im Südsudan waren die Übersetzer auch nicht wirklich, also sie waren nicht richtig gut ausgebildet. Und oft war es schon eine Herausforderung, um die Informationen einfach auszufiltern, die wir gebraucht haben. Oder dass die Frage, die wir gestellt haben, richtig ankommt, dass wir die richtige Antwort kriegen auf unsere Frage. So. Ja, war herausfordernd oft, ja. Nicht immer einfach. Ja. Aber bleibt uns nichts anderes übrig, als wie das so machen.
Ja.
Muss man.
Ja.
Und dann schnappt man ja Worte auf. In jedes Projekt, wo man kommt, lernt man als erstes die Worte Blutung, Schwanger und wie viele Kinder in der Sprache. Und dann fällt schon mal den Wehen, das ist auch immer ein wichtiges Wort. Und dann kommt man schon. Irgendwie durch. Haben wir schon mal viel die Basics abgedeckt.
Ich wollte fragen, was die Männer für eine Rolle spielen bei der Geburt. Bringen die Frauen zum Krankenhaus? Warten die draußen? Ist Interesse da? Oder?
Also in Afghanistan müssen sie sie ins Krankenhaus bringen, weil sie natürlich die Begleitung von den Männern brauchen auf der Straße. Die Männer haben immer in Afghanistan haben sie einen gesonderten Wartebereich. Wie gesagt, in die Räume oder im Krankenhaus, nee, irgendwie kommen sie eh nicht da. Und das Interesse ist groß, natürlich, weil sie Nachwuchs kriegen, noch größer, wenn sie ein Buch kriegen.
Das wissen sie nicht vorher.
Aber das wissen sie nicht oft nicht vor. Ja, in den meisten Ländern sind die Männer nicht präsent, schon gar nicht während der Geburt. Und sie kommen dann halt Frauen, also sie bringen Frauen, holen sie wieder. Das ist andere Kultur und kann man jetzt auch nicht so vergleichen bei uns, dass einfach ein Geburtsereignis ist, wo Mann und Frau gemeinsam erleben, das ist anders. Und genau, aber sie haben immer eine Frau dabei, die sie begleitet während der Geburt. Die ist dann auch meistens so im Kreißsaal und die pflegt sie dann oder nach und während der Wehen, also während sie Wehen hat, pflegt die Frau sie und bringt ihr Essen und schaut aufs Kind und so. Also es ist immer jemand dabei.
Ja, das passt jetzt, denke ich, zum Teil auch für die Frage, die ich an Sie stellen wollte. Gehen Sie persönlich oder wie sind Sie damit umgegangen, mit diesen kulturellen Gepflogenheiten, die Sie ja sehr wohl im Vorfeld, denke ich mir, sehr viel an Informationen auch darüber erhalten haben, wie stark da die patriarchalen Strukturen wirksam sind, wie sehr Frauen hier abgewertet werden, obwohl sie erzählen, sie sind dann trotzdem erstaunt und wie stark sie noch erscheinen. Aber für mich persönlich wäre das ein unheimlich großes Hindernis, zu erleben, wie wenig wert oft Frauen dann sind, was die leisten und was für einen überhöhten Stand Männer dort haben. Also haben sie sich da geschützt oder wie schützen sich Frauen, die aus unserem Kulturkreis kommen?
Das ist schwierig. Irgendwie muss man sich ein bisschen distanzieren zu vielen. Ich habe selber gemerkt, dass ich nicht mehr ganz mit jeder Frau empathisch sein können. Das war zu meinem Eigenschutz. Und gleichzeitig hat es mir wahnsinnig wütend gemacht, das Ganze zu sehen und zu erleben. Also macht mich sehr wütend. Ja, aber mein Auftrag war klar, dem bin ich nachgekommen und das war meine Priorität.
Radio Vorarlberg, Ansichten.
In den Ansichten führt uns die ausgebildete Hebamme Andrea Schwarz zu ihren Einsatzorten, in denen sie für Ärzte ohne Grenzen im Einsatz war. Die Rede kommt auch auf die Geburtshilfe bei uns. Sie vermisst zum Beispiel Geburtshäuser, wie sie es früher gab, und mehr Möglichkeiten, zu Hause zu gebären. Sie kam im Entbindungsheim in Lustenau zur Welt und erwartet derzeit selbst ein Kind.
Du wirst selber Mama, ja? Hat das deinen Blick irgendwie auf diese Babys, die da in so anderen Ländern geboren werden, hat das irgendwie deine Sicht auf deine Einsätze verändert? Ich weiß es nicht. Ja?
Ich habe wahrscheinlich die schlimmsten Katastrophen miterleben müssen, ja. Aber ich habe auch so wahnsinnig viele Geburten gesehen, die einfach alle gut gehen.
Ja, und das Tolle ist eben, dass so viel gut geht. Genau. Und so viel gut geht eben, weil du da warst. Mhm. Ja? Weil wenn du nicht da gewesen wärst, wäre es einfach so viel schlimmer gewesen für die Leute. Was Menschen uns oft fragen, ist, wie das ist mit der Sicherheit. Haben die Menschen Angst? Wieso trauen die sich das? Ja? Hast du dich immer sicher gefühlt? Wie ist es dir gegangen?
Ja, bis auf einmal habe ich mich immer sicher gefühlt, weil ich mit Ärzte ohne Grenzen unterwegs war und ich wusste, das ist so ein Riesenapparat, in so viel Erfahrung, die machen diese Sicherheitseinschätzungen und die holen mich raus, wenn es nicht mehr sicher wäre für mich.
Habt ihr euch an irgendwelche Regeln halten müssen?
Viele. Ja. In Afghanistan haben wir nicht das Haus verlassen dürfen, wir nicht frei laufen dürfen. Wir haben natürlich unser Dresscode gehabt. Wir haben vorgeschrieben gekriegt, wie wir mit männlichen Kollegen reden dürfen, ob wir denen in die Augen schauen dürfen. Nicht. Wir haben unsere Verhaltensregeln halten müssen. Wir haben viele Sachen, hat man gesagt, was wir nicht reden dürfen, was wir nicht ansprechen dürfen. Wir haben immer vorgeschrieben kriegen, wo wir uns bewegen dürfen, wo nicht. Wir haben immer in anderen Ländern, wo wir uns frei bewegen und dürfen, haben wir immer sagen müssen, wo wir sind, wann wir gehen, wann wir da kommen. Mhm. Also man hat uns beobachtet ganz fest, was dann immer Umstellung ist, wenn man nach Hause kommt.
Ja. Du hast in Afghanistan eigentlich, also eine wichtige Führungsposition gehabt, hast aber viele Männer unter dir gehabt, sozusagen. Ja? War das nie ein Thema, dass eine Frau eigentlich da Chefin ist?
Sie haben mich respektiert und ich glaube hauptsächlich aus dem Grund, weil ich westliche Frau war. Ich habe viel mit von der Region, mit den Politikern und...
Beim letzten Einsatz, genau, da war deine Aufgabe ja sehr viel, auch Vermittlungsarbeit.
Genau, ja. Und die haben mir, ja, also aus dem Grund, weil ich westlich war.
Ja, was war das Ziel von dieser Vermittlungsarbeit, also was solltest du vermitteln?
Dass zum einen, dass sie ihr eigenes Gesundheitssystem mobilisieren und ausbauen und stärken. Wir haben natürlich immer dafür geworben, dass sie auch bessere Medizin anbieten sollen. Wir haben versucht, mit ihnen in Kontakt zu treten, dass wir ein Arrangement machen, dass wir verschiedene in kleinen Krankenhäusern außerhalb in der Region, dass wir die unterstützen, finanziell und mit Training, dass Kreißsäle rund um die Uhr offen sind. Weil das Problem in der Region ist, dass die haben offene Zeitenkette von 8 bis 12 und dann ist die Hebamme nach Hause gegangen. Und wenn das Kind in der Nacht kommt, ist war halt fertig. Ja. Gibt es nichts. Und da haben wir uns dafür eingesetzt, dass wir für mehrere kleine Spitäler in der Region offen gehalten werden, dass die Stromkette haben, 24 Stunden, dass die Hebammen Ausbildung gekriegt haben. Die sind zu uns ins Spital gekommen, wir haben sie trainiert, dass sie dann auch dort arbeiten können. Wir haben geschaut, dass die Ambulanz, wenn Komplikationen sind, dass die zu uns die Frauen transferiert werden. Ja, dass das so funktioniert. Da haben wir sie dann natürlich auch finanziell unterstützt. Und das ist dann auch langsam ins Laufen gekommen. Ja.
Andrea Schwarz war als Hebamme für die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen in Krisenregionen im Einsatz. Das Publikum zeigte sich sehr interessiert.
Wie ist es für euch als Mitarbeiter, wenn ihr dann nach einem Einsatz zurückkommt, aus diesen armen Ländern und mit dem Luxus wieder konfrontiert seid, den es bei uns gibt? Die Bequemlichkeit.
Ich bin schon immer sehr bewusst reingegangen, also ich weiß, aus welcher Kultur ich komme und ich weiß, dass ich in eine andere Kultur reingegangen und ein wahnsinnig armes Land und ich glaube, dass ich das schon mir immer bewusst gemacht habe, hat mir geholfen, dass ich, wenn ich zurückgekommen bin, dass ich mir nicht gedacht habe, ach Gott, die ganzen Probleme sind so lächerlich, was ich mir natürlich immer wieder denke. Kann man nicht ganz aufstellen, aber Anpassungsschwierigkeiten habe ich immer wieder gehabt. Das geht gar nicht anders. Trotzdem weiß ich, dass ich da geboren bin und in der Kultur aufgewachsen bin und ich das Glück habe, dass das da mein Zuhause ist und ich weiß, was mein Standard ist. Und ja, ich glaube, das hat es mir ein bisschen leichter gemacht, dass die Umstellung nicht ganz zu krass war. Und das meistens ein paar Wochen nur andauert hat. Dieses, ach, sind die Häuser alle groß? Und so. Ja. So.
Was können die Frauen in den Ländern des Einsatzes, was klappt da besser als bei uns? Was gibt es da, was wir lernen können oder was sie lernen und können?
Es sind unglaublich starke Frauen, was ich da einfach denen begegnet bin, wenn ich mir vorstelle, was die oft erdulden müssen, was die nicht haben, durch was die erlebt haben und manche jeden Tag und die dann noch so aufrecht vor mir stehen können und die Schwangerschaft und Geburt und das alles so souverän und einfach mit einem Stolz noch leisten und kein Jammern und das alles so kräftig und mit so viel Willen machen, ist sehr beeindruckend. Was ich da an Persönlichkeiten gesehen habe, einfach nur wahnsinnige Frauen.
Die Einsatzkräfte, werden die vor Ort auch mit Supervision oder so betreut oder passiert es danach, nach dem Einsatz? Oder ja, ist da praktisch eine Person, wo man halt, wenn man selber mal Schwierigkeiten hat oder dass man da hingehen kann?
Wo ich jetzt hingehen könnte, wenn es mir...
Ja.
Naja.
Also habt ihr in den Einsatzgebieten...
Schon verstanden. Ja. Das war schon, als ich das erste Mal auf Einsatz gegangen bin, vor mir im ersten Einsatz, hat man mir schon gesehen, da gibt es eine Telefonnummer, wo du anrufen kannst. Aber praktisch gesehen ist es ein Team, wo dir hilft. Also du bist ja nie alleine, du hast ein Team. Und das Expert-Team, das... Weil wir leben ja das Ganze selber, also wir durchgehen es selber, wir sind mit dieselben Herausforderungen, Problemen konfrontiert. Und der Austausch mit dem Team, das ist das, was dir hilft. Ja. Also die Nummer habe ich nie angerufen.
Das sagen ganz, ganz viele Leute. Ich würde zu der Supervisionsfrage noch gern was sagen. Also wir hören das ganz, ganz oft, dass unsere Leute sehr viel Stärke im Team finden. Wenn aber jetzt wirklich eine Burnout-Gefahr zum Beispiel bestehen würde, dann ist es die Aufgabe von Medical Team Leader, also medizinischem Teamleiter, Einsatzleitung und so weiter, das zu erkennen und auch die nötigen Schritte zu setzen. Und angenommen, es würde irgendwas passieren, ein Zwischenfall, dann kann es zum Beispiel auch vorkommen, dass man psychologische Hilfe entsendet. Das hat es auch schon gegeben. Ja? Also kommt immer wieder vor. Und was es auch gibt, die Andrea hat das hast nicht gesagt, dass du das halt offensichtlich nicht braucht hast, es gibt auch, wenn man heimkommt, die Möglichkeit, also prinzipiell haben alle, wenn sie heimkommen, sogenannte Debriefings mit den Leuten, die sie entsenden, wo es auch um die Psychohygiene letztendlich auch ein Stück geht. Und wenn man draufkommt oder wenn der Mensch wünscht, gibt es auch von Ärzte ohne Grenzen bezahlte psychotherapeutische Hilfe. Da weiß Ärzte ohne Grenzen nicht, wie sehr das in Anspruch genommen wird, weil das ist vertraulich.
Ja, das passt jetzt, denke ich, zum Teil auch für die Frage, die ich an Sie stellen wollte. Wie gehen Sie persönlich oder wie sind Sie damit umgegangen mit diesen kulturellen Gepflogenheiten, die Sie ja sehr wohl im Vorfeld, denke ich mir, sehr viel an Informationen auch darüber erhalten haben, wie stark da die patriarchalen Strukturen wirksam sind, wie sehr Frauen hier abgewertet werden, obwohl sie erzählen, sie sind dann trotzdem erstaunt und wie stark sie noch erscheinen. Aber für mich persönlich wäre das ein unheimlich großes Hindernis, zu erleben, wie wenig wert oft Frauen dann sind, was die leisten. Und was für einen überhöhten Stand Männer dort haben. Also Haben Sie sich da geschützt oder wie schützen sich Frauen, die aus unserem Kulturkreis kommen?
Das ist schwierig. Das ist schwierig. Irgendwie muss man sich ein bisschen distanzieren zu vielen. Ich habe selber gemerkt, dass ich nicht mehr ganz mit jeder Frau empathisch sein können. Das war zu meinem Eigenschutz. Und gleichzeitig hat es mir wahnsinnig wütend gemacht, das Ganze zu sehen und zu erleben. Also macht mich sehr wütend. Ja, aber mein Auftrag war klar, dem bin ich nachgekommen und das war meine Priorität.
Ich sage vielen herzlichen Dank. Sie waren ein tolles Publikum. Liebe Andrea, ich darf mich bedanken. Es ist wahnsinnig bereichernd zu hören, was du als Stimme aus dem Einsatz uns erzählst. Danke dir.
Die Hebamme Andrea Schwarz aus Altach war heute unser Gast in den Ansichten. Wir brachten die Teilwiedergabe eines Gesprächs, das Andrea Schwarz mit Marion Jarosnitsch führte. Die Begegnung mit Publikum fand im Kulturhaus Dornbirn unter dem Titel Stimme aus dem Einsatz, zu dem die Organisation Ärzte ohne Grenzen geladen hatte, statt. Wir danken Thomas Jochum vom Kulturhaus Dornbirn für die Bereitstellung des Mitschnitts. Tonmeister der Sendung war Marc Spagola. Johannes Schmidle bedankt sich für Ihr Interesse und Dabeisein. Wir wünschen einen schönen Feiertag.
Radio Vorarlberg, Ansichten. Jederzeit anhören und downloaden. Unter vorarlberg.orf.at